Das Leben ist politisch. Eine Lesewoche der Bundeszentrale für politische Bildung.
Heute Lesung und Gespräch mit dem Autor Johannes Herwig.
Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Andrea Nepomuk. Ich habe heute die Ehre, diese Lesung zu moderieren, und zwar die Lesung des Autors Johannes Herwig, wie wir gerade schon hörten, und seinem Debütroman Bis die Sterne zittern. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, und ja, schön, Dankeschön, dass wir diesen Abend zusammen machen dürfen. Johannes, du bist Jahrgang 79, aufgewachsen in Leipzig-Konnewitz, hast deine Jugend dort verbracht, in der Nachwendezeit, als Punk die dortigen Umwälzungen, Brüche, Veränderungen erlebt. Derzeit lesen wir sehr viel in den Medien von dieser Zeit, dieser Nachwendezeit, was dort gesellschaftlich passierte. Ich glaube, darauf kommen wir auch am Ende nochmal im Gespräch. Bis die Sterne zittern ist dein Debütroman. Vorher hast du Psychologie und Soziologie studiert, warst auch im Bereich Film tätig und hast dich aber dann 2013, wenn ich mich richtig erinnere, dem Schreiben gewidmet. Ja. Und wir sind sehr erfreut, dass wir heute etwas davon lesen und hören dürfen. Genau. Und das zweite Buch ist, glaube ich, auch in der Mache. Dazu aber vielleicht später.
Genau, dazu später. Jetzt geht es erstmal um das. Genau.
Genau. Und dieses Buch, da tauchen wir ein in die Welt des 16-jährigen Harro. Harro Jäger lebt in Leipzig-Konnewitz im Jahr 1936. Und wir als Lesende erleben ungefähr ein Jahr seines Lebens, nämlich viele Gefühle, viele Konflikte, Reibereien, die Suche nach sich selbst. Aber 1936 gibt es natürlich noch andere Dinge, die das Leben eines 16-Jährigen prägen. Und damit, denke ich, fangen wir einfach an. Ich übergebe an dich. Vielleicht, wenn du noch was dazu sagen möchtest, ergänze. Ansonsten starten wir ins Buch.
Ja, also ich sage natürlich guten Abend. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich mache das ja normalerweise so, dass ich ein bisschen das Thema des Buches vorstelle. Aber wir haben uns heute überlegt, ich lese erst mal ein kleines bisschen was und dann sprechen wir so auch während und dazwischen immer mal über bestimmte Dinge, die das Buch ausmachen, die mich zu dem Buch gebracht haben. Warum es das Buch überhaupt gibt, was die Leipziger Meuten waren, nämlich die Jugendgruppen, die quasi der Protagonist sind meines Buches und im Kleinen dann der Protagonist meines Buches, der 16-jährige Harro, der gerade schon angesprochen wurde. Genau, deswegen würde ich einfach mal einsteigen in die Geschichte, beziehungsweise ein Stück vom Ende lesen und auch ein Stück vom Anfang, so als Klammer, und dann können wir erstmal ins Gespräch gehen. Die Klingel schrillte. Leise, wie ein ferner Alarm in dem Radiobericht. Mein Vater runzelte die Stirn und schaute auf die Uhr. »Erwartest du jemanden?«, fragte er mich. Ich erwartete niemanden. Natürlich war es möglich, dass jemand von der Clique klingelte. Heinrich vielleicht, oder Hilmar, oder sogar Käthe. Die Klingel schrillte noch einmal, länger. »Eigentlich nicht«, sagte ich. Ich stand auf und ging zur Tür. Die Diele knarzte wie gewohnt. Durch das trübe Glas der Türfenster zeichneten sich zwei dunkle Umrisse ab. Sie waren mir fremd. Größe und Körperhaltung passten zu nichts und niemandem. Ein saurer Geschmack breitete sich in meinem Mund aus. Ich öffnete. Speckiges Schwarz von Ledermänteln schob sich in mein Blickfeld und ich wusste Bescheid. Gestapo. »Harro Jäger?« fragte einer der beiden knapp. Er trug Handschuhe. Ich nickte. Hatte ja keinen Zweck, meine Identität zu leugnen. Geheime Staatspolizei, kommen Sie bitte mit. Wir haben einige Fragen zu klären. Natürlich hatte ich gewusst, dass so etwas passieren könnte. Vorbereitet war ich trotzdem nicht. Vielleicht kann man sich darauf auch nicht vorbereiten. Auf dieses Gefühl, dass einem alles unter den Füßen weggezogen wird, was eine Minute zuvor noch selbstverständlich schien. Wie ein altes Stück Teppich. Brauche ich etwas? War das einzig Sinnvolle, was mir einfiel. Wird sich zeigen, sagte der Mann mit den Handschuhen. Gegebenenfalls werden wir alles veranlassen. Ziehen Sie sich jetzt an und dann folgen Sie uns. Mechanisch schlüpfte ich in meine Schuhe und nahm eine Jacke. »Moment mal«, rief mein Vater, der plötzlich hinter mir stand. »Wer sind Sie? Was wollen Sie von meinem Sohn? Können Sie sich ausweisen?« Die Gestapisten musterten ihn von Kopf bis Fuß und zogen ihre Metallmarken hervor. »Hier«, sagte der Behandschuhte, »der Rest geht Sie nichts an. Ihr Sohn ist erwachsen genug.« »Selbstverständlich geht mich das etwas an. Bis er 18 ist und auch darüber hinaus. Er ist mein Kind.« »Wollen Sie mir etwas Bestimmtes mitteilen?« Nun ging ein Schritt auf meinen Vater zu. Sein Mantel knirschte. »Dass Sie meine Anordnungen nicht befolgen wollen, zum Beispiel?« Für lange Sekunden passierte nichts. Die beiden standen sich gegenüber wie zwei Hunde, die noch nicht so genau wissen, ob sie sich nur beschnuppern wollen oder anfallen. Ich war verblüfft. Die etwas kleinmütige Wetterfahne, für die ich meinen Vater sonst hielt, zeigte gerade ein ganz anderes Gesicht. Trotzdem war klar, dass es an dieser Stelle nicht weiterging. »Nein«, sagte mein Vater, »nein, das will ich nicht. Ich möchte nur wissen, was mit meinem Sohn passiert.« »Wir nehmen ihn jetzt mit zur Befragung. Alles Weitere ergibt sich.« Der Handschuh nahm ich am Ellenbogen. Sein Griff war übertrieben fest, duldete keinen Widerspruch. Er drückte mich Richtung Treppe. Hinter meinem Vater machte meine Mutter große Augen, sie selbst sah ganz klein aus. Der zweite Gestapist beugte sich zu meinen Eltern. »Ich rate zu mehr Vorsicht. Man zweifelt an ihrer Zuverlässigkeit als treue Volksgenossen. Mäßigen Sie sich also.« Er tippte jovial an seine Mütze. »Guten Abend.« Unten vor der Tür verstärkte der Handschuh noch einmal seinen Griff, als ob ich den Plan hätte zu fliehen. Die Finger bohrten sich bis in die Knochen. Auf dem Gehweg parkte ein schwarzer Mercedes. Es waren nur wenige Meter. »Wo werde ich hingebracht?«, fragte ich, als der Motor startete. Das Innere des Wagens roch nach Rauch und Stiefelwachs. »Sei still«, sagte mein Nachbar, während er aus dem Fenster schaute. »Wohin wir wollen«, sagte der andere von vorn. Ich sah ein, dass hier nichts zu holen war. Ich musste abwarten. Wir fuhren Richtung Innenstadt. Nur nicht ins Gestapo-Hauptquartier, dachte ich. Dort wurde gefoltert, das wusste ich. Jeder wusste das. Es war nur sehr leicht, nicht daran zu denken, wenn man nicht selbst auf dem Weg dorthin war. Langsam begriff ich, was ja gerade geschah. Ich musste mich aufs Alleräußerste zusammennehmen, um nicht loszuheulen. In Bauch und Brust schien kein einziges Organ mehr an seinem ordnungsgemäßen Platz. Am Polizeigefängnis in der Wächterstraße war die Fahrt zu Ende. Es gab wenig Grund, darüber erleichtert zu sein, trotzdem war ich es. Das Torgitter zwischen den Mauern öffnete sich. Wir parkten im Hof. Der Mercedes schüttelte sich kurz, als der Fahrer den Motor abstellte. Für einen Moment blieben wir schweigend sitzen. In der Nähe schlug ein Schäferhund an. Der Handschuhmann notierte etwas in einem Büchlein. Weiß der Himmel, wie er in der Dunkelheit genug sehen konnte. Dann verließ er den Wagen, kam auf meine Seite und öffnete die Tür. »Aussteigen«, sagte er. Zaghaft folgte ich der Aufforderung. Sogleich war der strenge Griff wieder an meinem Arm und führte mich in Richtung des Baus. In dem Gebäude thronte ein einzelner Wachmann hinter einer Glasscheibe. Dem Handschuh nickte er zu, mich würdigte er keines Blickes. Neben ihm führte eine lange Kaskade aus Eisentreppen nach unten. Zu sehen war niemand. Plötzlich wurde ich nach rechts geschoben und stand in einem gefliesten, hell erleuchteten Raum. Zwei Wärter spielten an dem Tisch Karten. »Jäger, Harro, Konnewitz«, sagte mein Begleiter. Zwei kalte, aber müde Augenpaare trafen mich. Der jüngere der beiden Wärter stand auf. Sein Stuhl kreischte über den glatten Boden. »Heil Hitler! Nacht!« rief der Handschuh und salutierte. Eifrig taten es ihm die anderen nach. Dann verschwand der Gestapist und ich war allein mit den Wärtern. Arme und Beine auseinander, hieß mich der Jüngere der beiden. Dann klopfte er mich ab, eher sorglos. Der Ältere räumte die Spielkarten zur Seite und blätterte in einer Akte. Dabei klickte er mit seiner Zunge am Gaumen herum, als könne er sich nichts Gemütlicheres vorstellen. Schließlich notierte auch er sich etwas und schaute auf seine Armbanduhr. »Wolf, fragen Sie mal nach beim Kommissar, ob wir den hier schlafen schicken sollen. Oder zu ihm.« Der Jüngere verließ den Raum. Durch die angelehnte Tür hörte ich, wie sich seine Schritte entfernten. Die beiden schienen sich ziemlich sicher zu sein, dass von mir keine Gefahr ausging. Damit hatten sie sogar recht. Breitbeinig lehnte sich der Ältere auf seinem Stuhl zurück und legte die Hände auf seine Gürtelschnalle. Ein Stück seiner schwarzen Pistole lugte aus dem Halfter. Nein, von mir ging wirklich keine Gefahr aus. Weswegen war ich hier? Wer hatte gequatscht? Hatte überhaupt jemand gequatscht? Fast mischte sich Neugier in mein Gefühl der Lähmung. Oder zumindest der Wunsch nach Klarheit, worum es hier ging. Was mir vorgeworfen wurde. Der junge Wärter kam zurück und zeigte auf den Gang. »Gute Unterhaltung«, rief mir der Ältere zu und grinste, die Zunge auf den oberen Zähnen. »Meine Geschichte beginnt dort, wo Leipzigs schönste Straße endet. Der Scheißdreck an Leipzigs schönster Straße war, dass sie seit 3 Jahren einen neuen Namen trug. Als ich 12 war, hatte ein Mann das Blechschild an meinem Haus entfernt, das bis dahin jedem Vorbeigehenden anzeigte, wo er sich befand. Auf der Südstraße nämlich. Er war nur ein Grashalm gewesen, der Mann, im Gesicht windschief und verknittert. Aber das Schild hat er mitgenommen. Am nächsten Tag kam er mit seinem Handwagen und seiner Leiter wieder und brachte ein neues an. Seitdem hieß die schönste Straße Leipzigs so: Adolf-Hitler-Straße. Es passierte am ersten Tag der Sommerferien. Zu Ostern hatte ich die 9. Klasse der Oberschule mit mäßigen Zensuren abgeschlossen, in jedem Fall nicht gut genug für meine Eltern. Sie hätten es lieber gesehen, wenn ich mir ein Türmchen aus Schreibkram und Büchern gebaut und mich dahinter versteckt hätte, aber ich trieb mich lieber auf der Straße rum. An der Kreuzung vor meinem Wohnblock lärmte der Nachmittag. Elfenbeinfarbene Straßenbahnen luden zerrupfte Trauben von Menschen aus und wieder ein. Bremsten sie ab, konnte man das Geräusch bis in die Backenzähne spüren. Das war witzig und widerwärtig zugleich. Ungefähr 1 Million Mofas unterschiedlichster Ausführungen knatterten pro Minute über beide Seiten der Straßen. Die Dinger waren der letzte Schrei, auch wenn sie einen Lärm veranstalteten, der in keinem Verhältnis zu ihren geringen PS stand. Sie klangen wie ein Hummelstaat, der durch ein Megafon gejagt wurde. Komplettiert wurde das Konzert von dutzenden Stimmen, die aus den weit geöffneten Türen und Fenstern der Wirtschaften drangen. An der Ecke zu einer Seitenstraße spielten ein paar Mädchen mit blauen Haarbändern Himmelhuppe. Dort also, wo Leipzigs schönste Straße endet, an der großen Kreuzung, die Connewitzer Kreuz genannt wurde, flatterte an diesem Tag die Fahne der Hitlerjugend heran. Ein schwarz-weiß-rotes Biest an einer langen Stange aus Holz. Unten an der Stange war ein Junge, ungefähr in meinem Alter, festgewachsen. Er schaute so ernst, als ob seine Miene selbst aus Holz wäre, unbeirrt und unbewegt. Hinter ihm, aufgereiht wie auf einer Perlenkette, marschierten noch mehr Hitlerjungs. Ich sah nicht so genau hin, denn ich suchte keinen Ärger. Die Hände in den Hosentaschen trat ich zur Seite und tat, als wäre ich überall, nur nicht an dieser Stelle, zwischen Straße und grauem Mauerwerk. Doch ich war nicht so durchsichtig, wie ich es mir wünschte. »Hey, du da!« brannte es in meinem Nacken. Ich gab vor, nichts gehört zu haben, obwohl ich schon ahnte, was jetzt kommen würde. Wäre ich gerannt, hätte der Tag einen anderen Ausgang genommen. Doch ich rannte nicht. Ob aus Leichtsinn oder aus Angst oder aus Tapferkeit, das wusste nur die Sonne. Noch ein Pfiff, noch ein Rufen. Und dann waren sie plötzlich so nah, dass man keine besonders geschärften Sinne brauchte, um zu spüren, dass jemand hinter einem ging. »Bist du taub?« sprach es direkt in mein Ohr. Ich drehte mich um. Die Fassaden der Häuser reflektierten das Licht, sodass ich blinzeln musste. Ein Halbkreis von Gesichtern rückte näher. Alles Mögliche war in ihnen zu lesen. Verachtung, Hochnäsigkeit, ernste Empörung. In jedem Augenwinkel die Erleichterung, nicht in meiner Haut zu stecken. Wie von selbst hob mein Körper abwehrend die Hände. »Langsam«, sagte ich, »was habe ich gemacht?« Der Halbkreis blieb stehen. Eins der Gesichter löste sich und kam ganz nah an meins heran. »Du hast etwas nicht gemacht«, sagte das Gesicht. Die Worte kamen direkt durch die Zähne, in den Lippen war keinerlei Bewegung. Die Schultern unter dem Gesicht waren so dick, dass sie den Halbkreis der anderen verschluckten. Der Riemen über dem braunen Hemd spannte. »Du hast die Fahnen nicht gegrüßt.« »Hab sie nicht bemerkt, nur nicht bemerkt«, sagte ich. »War keine Missachtung.« »Kleiner, die Fahne, die ist mehr als der Tod. Verstehst du das?« »Nein, das verstand ich nicht.« Ich nickte. »Ein jeder hat die Fahne zu grüßen, ganz gleich, wo er steht.« Die Doppeldeutigkeit seiner Worte war dem Hitlerjungen offensichtlich nicht bewusst. »Wer es nicht tut, wird bestraft.« Ich wich ein Stück zurück, als könne das die unvermeidlichen Schmerzen verhindern. Die Mauer, an die meine Hacke stieß, besiegelte die Situation. »Kommt, bitte, lasst«, stammelte ich beschwichtigend, ohne mir etwas davon zu versprechen. Wie ein umgekehrtes Echo spürte ich schon die Backpfeifen. Doch sie kamen nicht. »Mach die Fliege«, rief eine sehr laute Stimme. Dann hörte ich, wie mehrere Personen in die Hände klatschten, als wollten sie eine Rotte Wildschweine vertreiben. Die dicken Schultern drehten sich zur Seite, dahinter sah ich bunten Tumult, Dutzende Arme schoben und rissen aneinander. Empörte Schreie flogen durch die Luft. »Schluss! Genug!« rief der Dickschultrige. Es klang wie zwei Schüsse. Das Gewimmel löste sich. Jetzt konnte ich die veränderte Lage erfassen. In die Gruppe der Hitlerjungs hatten sich mehrere Keile anderer Kerle geschoben. Ihre Kleidung wich deutlich ab von dem, was man so kannte. Es waren weniger, weißt du? Sie sahen verwegen aus. »Ist uns recht. Machen wir uns nicht dreckig, weißt du?« sagte einer von ihnen. Ein großer Bursche mit viel zu langen, strohblonden Haaren. Seine Augen sprühten Funken. Er erinnerte mich an jemanden. Für ein paar Sekunden hätte man die Luft in Stücke schneiden können. Wenn auch nur eine Person der beiden Fraktionen eine falsche Bewegung machte, würde das jüngste Gericht losbrechen. Mühsam wirkte der Dickschultrige seine Wut herunter. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er hier wohl nicht klein beigegeben. Doch dem Rest seiner Truppe war sichtlich die Lust vergangen. Die meisten blickten zu Boden. »Und kehrt aus der Bahn«, sagte er schließlich irgendwohin. Die Neuankömmlinge grinsten. Mit erhobenen Händen ließen sie die Hitlerjungs passieren. Der Wortführer lief hinten. Hätte sein Blick töten können, wären wir alle gefallen wie Kegel. Der Tross entfernte sich. Ein paar Passanten schauten neugierig, noch mehr schauten streng, doch alle schwiegen. »Wann los?«, fragte der Blonde. Ich atmete einmal tief aus, die Anspannung ließ nach. »Habe die Fahne nicht gegrüßt«, sagte ich und zuckte mit den Schultern. Der Blonde grinste und klopfte in einer freundschaftlichen Geste, die so angenehm wie ein Hammerschlag war, gegen meine Brust. »Bestens«, sagte er. »Braucht man auch nicht grüßen.« Prüfend blickte er mich an. »Wollst du nicht oder konntest du nicht?« Ich verschränkte die Arme und zog die Brauen nach oben. Ein bisschen konnte ich auch spielen. Der Blonde zeigte seine Zähne. »Bestens«, wiederholte er. Dann lief ein Grübeln über sein Gesicht. »Kenne ich dich nicht? Wohnst in der Gegend, was?« Jetzt wusste ich, an wen er mich erinnerte. Ich hatte ihn nicht erkannt, weil er sonst ganz anders aussah, in seiner schwarzen Arbeitskleidung und mit dem Ruß auf den Wangen. Ich nickte. »Kennt dich auch«, sagte ich. »Umrat, richtig? Kohlen?« Der Blonde spitzte die Lippen, als wolle er pfeifen. »Da vorn, stimmt's?« fragte er und zeigte auf das Eckhaus, in dem ich wohnte. Es war nicht weit. Ich nickte wieder. Mein Gegenüber zwinkerte mir zu. Als denn, war uns ein Vergnügen. Noch einmal spürte ich seinen prüfenden Blick, den er kurz von mir löste, in die Runde schweifen ließ und wieder auf mich heftete. »Komm doch mal vorbei«, sagte er dann. Noch einmal verschränkte ich die Arme und zog die Brauen gen Himmel. Ein Daumen von der Größe eines jungen Baumstumpfs deutete die leicht abschüssige Pegauer Straße hinunter. »Kinos oder Kirche«, sagte der Blonde. »Mal so, mal so. Gegen Abend. Alle 2-3 Tage. Schau einfach.« Er strich seinen Scheitel nach, die Haare fielen ihm bis in die Augen. Eine kolossale Hand schob sich vor meine Nase. Ich schüttelte sie. »Heinrich. Harro.«
Ja, danke dir für diese ersten beiden Eindrücke aus deinem Buch. Einmal etwas weiter hinten im Buch, die Szene, wo es plötzlich an der Tür klingelt, während Harro bei seinen Eltern zu Hause sitzt und sehr unmissverständlich diese Macht des NS-Staates bei ihm zu Hause steht. Ja. Und dieser totale Zugriff, den der NS-Staat sich erlaubt, und die Unnachgiebigkeit, mit dem all seine Feinde, seine Kritiker, alle, die unlieb sind, verfolgt werden, beschreibt das, oder fasst das, würde ich sagen, sehr, sehr eindringlich. Also man kann förmlich spüren, wie nahe dieser Staat kommt in Form dieser Männer im Mantel oder der Mann mit dem Handschuh, wie du ihn ja nur beschreibst.
Ja, wobei das, also ich will jetzt auch nicht zu viel vom Buch verraten, ich lese auch noch ein paar Ausschnitte, aber also es ist ja eine Schlinge, die sich langsam zuzieht, und das ist ja dann quasi das, also man merkt ja auch die ganze Zeit, dass es ist unausweichlich, und es ist ein System, wo man nicht frei sein kann, selbst wenn man es versucht. Und das Buch handelt natürlich in dem Sinne, in Anführungszeichen, auch nur von dem Versuch, frei zu sein. Aber umso schöner und wichtiger finde ich persönlich die Erinnerung daran. Und vielleicht, da würde ich jetzt mal ganz kurz was zum generellen Thema sagen vielleicht. Also ich vermute mal, dass die Leipziger Meuten hier den meisten Menschen kein Begriff sind, was überhaupt nicht schlimm ist, weil das auch selbst in Leipzig bis vor wenigen Jahren etwas nahezu Unbekanntes war. Also vielleicht ganz kurz zum Begrifflichen. Also es ist eine Art Sammelbegriff für alle Jugendliche, die so ab 1936 sich so selbstbestimmt, spontan, selbstorganisiert zusammengefunden haben in Abgrenzung und Ablehnung zur Hitlerjugend und zum Bund Deutscher Mädel. Also da waren auch Mädchen dabei. Das ist halt auch so eine für die Zeit relativ große Besonderheit von diesen Jugendklicken, dass da Mädchen und Jungs ganz selbstverständlich zusammen ihre Freizeit irgendwie organisiert haben und abgehangen haben, auf Fahrt gegangen sind und eben auch öffentliche Plätze besetzt haben. Also das heißt, es ging ausdrücklich nicht um so ein irgendwie sich zurückziehen, sondern die wollten tatsächlich rausgehen auf die Straße und auch zeigen, dass sie anders sind, zeigen, dass sie was anderes wollen. Das ist ja jetzt hier schon am Anfang auch kurz auch Thema gewesen. Ihre Kleidung wich so ein bisschen ab von dem, was man so kannte. Also damit ist so ein bisschen tatsächlich auch so eine Art Dresscode gemeint. Aber tatsächlich war sowas wie eine Lederhose oder ein kariertes Hemd oder Wanderschuhe, solche Sachen, das war totschick und hat auf jeden Fall immer optisch transportiert, dass man so sozusagen jugendbewegt ist, in welcher Ausprägung auch immer. Und genau, also es ist im Prinzip die erste selbstorganisierte Jugendkultur Deutschlands überhaupt. Alles andere vorher hatte immer irgendwie eine Erwachseneninstitution dahinter, eine Partei dahinter, oder also irgendwie, es war immer in irgendeiner Form gelenkt, sage ich mal. Und die Meuten haben sich tatsächlich wirklich nur aus sich selbst heraus gefunden und organisiert und eben versucht, ein Stück Freiheit sich zurückzuerobern in diesem extrem repressiven System, was ja irgendwie bis ins Private hinein irgendwie alles reglementieren wollte oder versucht hat zumindest zu reglementieren und ideologisch einfach auf diese eine Schiene zu bringen. Und genau, das ist so ein bisschen in ganz grober Kurzform auch der Grund, warum es dieses Buch gibt. Also weil ich einfach von Sascha Lange, das ist ein Leipziger Historiker, der hat darüber promoviert, über die Meuten. Und ich habe ihn bei einem Vortrag gehört und bin nicht aus dem Vortrag rausgegangen mit dem Gedanken, darüber fange ich morgen an, ein Buch zu schreiben. Also das, so war es auch nicht. Aber also dieser Vortrag hat in mir eine Menge bewegt und ich habe dann versucht zu recherchieren. Ich habe gemerkt, es gibt sehr wenig zu eben dieser Jugendbewegung oder wie man sie nennen möchte. Und also so im Zeitraum von 1-2 Jahren wurde dann der Wunsch irgendwie in mir immer stärker, das auch in einer anderen Form tatsächlich unter die Menschen zu bringen, die Geschichte der Meuten. Ja.
Der 16-jährige Harro, der begegnet ja diesen Jugendlichen, genau, die in seinem Viertel eben auf der Straße abhängen, begegnet er in dieser Szene, die du eben gelesen hast und beschreibt sehr schön auch, Harro erstmal auch keinen Bock hat, die Fahne zu grüßen, also von sich aus jetzt auch schon vielleicht kritisch oder zumindest nicht dem System passend denkt, könnte man vielleicht
genau
sagen.
Also er hat eine Vorgeschichte, dazu kommen wir auch gleich noch im nächsten Abschnitt, den ich lesen will. Also er hat tatsächlich auch seinen besten Freund verloren wegen den Nazis. Ich lese es gleich und ist im Prinzip sozusagen vorpolitisiert, wenn man so will, weiß aber einfach noch nicht so richtig wohin mit sich. Was ja sowieso was für mich Jugendtypisches ist. Man hat vielleicht eine Ahnung, was man nicht will, weiß aber dafür auch nicht, wie man das umsetzt, was man eventuell will, wenn man es überhaupt weiß. Also so dieses ganze Suchende, Zweifelnde, auch Scheiternde ist Teil des Buches und für mich persönlich auch wichtig und gehört zur Jugend in dieser Zeit genauso dazu, wie es auch heute irgendwie dazu gehört. Genau, und diese Clique, in die Harro ja mehr oder minder durch Zufall ja reinkommt, also er geht dann quasi einfach da mal hin, mit Kinos oder Kirche sind halt zwei der Treffpunkte gemeint, der Konnewitzer Meute, falls jemand Leipzig kennt, die Paul-Gerhardt-Kirche am Konnewitzer Kreuz und das alte UT Konnewitz, das Lichtspieltheater auf der Wolfgang-Heinze-Straße waren zwei der Treffpunkte der Konnewitzer Meute, das nur nebenbei. Genau, und ja, es ist natürlich für ihn auch schwierig, weil er ist der Neue in der schon bestehenden Gruppe oder so. Aber er fühlt sich ziemlich schnell ziemlich wohl. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Jungs und Mädchen waren da ziemlich selbstverständlich zusammen auch unterwegs, wo der Staat natürlich immer versucht hat, sie auseinanderzuhalten, damit sich die Jungs auf das Soldatische vorbereiten und die Mädchen auf die Rolle der deutschen Mutter. Genau, und Harro verknallt sich dann auch ziemlich schnell in eine junge Dame namens Josephine, aber dazu auch noch später vielleicht.
Genau, ich wollte gerade sagen, Josephine lernen wir jetzt auch gleich noch kennen in dem nächsten Teil, den du gleich lesen wirst. Ja. Nämlich da geht es auch sozusagen um das, was die dann schon mit gemeinsam machen, also dass Harro mit denen unterwegs ist, gemeinsam Freizeit freiheitlich gestaltet, eben unabhängig vom Staat, was eben 1936 gar nicht mehr möglich war. Die Frage, inwiefern ist die Freiheit suchen schon politisch? Was ist überhaupt Politik? Was ist politisches Handeln? Was ist Widerstand? Das sind, glaube ich, Sachen, die im Buch immer wieder kommen. Und auch Harro selber bewegt sich ja eigentlich genau auch auf dieser Frage immer wieder. Warum mache ich das überhaupt hier? Und die erste Begegnung mit diesen Meuten ist aber sehr suchend. Und was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass diese Gruppe, diese Jugendgruppe auch aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Charakteren zusammengesetzt ist. Die fand ich ein ganz spannendes Bild, gerade für jugendliche Leser dieser NS-Zeit auch nochmal gibt. Also man taucht als Jugendlicher hinein in die Vielfalt auch von Lebensgeschichten, von Familiengeschichten, von Eltern-Kind-Beziehungen, die du da ganz, ganz schön abbildest, finde ich.
Vielen Dank.
Bitte.
Da weiß der Autor nichts mehr zu sagen dazu. Naja, also genau, was eben auch zu den Meuten gehört, ist so dieses auch diffuse Suchende generell. Also man kann nicht sagen, das waren jetzt alles irgendwie Jungs und Mädchen, die irgendwie total den Durchblick hatten und die hatten da Umsturzpläne oder so. Also das ist nicht der Punkt. Es gab viele sehr politische Jugendliche in diesen Cliquen drin, die auch wirklich was verändern wollten. Die haben dann Flugblattaktionen gemacht, die haben mal irgendwie, also das ist auch Teil des Buches, so kleine Aktionen, irgendwo was hinhängen oder irgendwo was verteilen. Die Schlägereien mit der HJ-Streife das kam zwangsläufig. Also es gab immer auch so eine Art Kampf um die Straße unter der Jugend. Also es gab immer irgendwelche Gruppen von eben Hitlerjungs, die, genau wie es beschrieben wurde, am Anfang auch einfach so durch die Straßen gelaufen sind, geguckt haben, naja, sind hier, haben hier irgendwie alle das Richtige an und haben so alle irgendwie, keine Ahnung, fahren sie nicht nebeneinander Fahrrad oder so, solche Sachen waren auch verboten oder, also, ne, so, und das war natürlich ein Raum für Machtdemonstrationen, die natürlich auch dazu geführt haben, dass schon Jugendliche drangsaliert wurden von Gleichaltrigen. So, und eben diese Meuten haben zum Teil eben wiederum diese HJ-Streifen auch ja, versucht, irgendwie zurückzudrängen und zu verjagen und umgekehrt. Also es war so schlimm, in Anführungszeichen, dass ich 1938, glaube ich, war das, die HJ-Bannführung Leipzig Süd bei der Polizei beschwert hat, dass sie, also warum sie irgendwie ihren HJ-Streifen nicht helfen, weil sie in irgendwie da immer irgendwie die Jacke voll bekommen. Und das ist halt auch sowas. Umso verrückter finde ich es, wenn ich heute auf diese Zeit zurückblicke, dass das eigentlich so lange niemand wusste. Aber das hat eventuell auch was mit der DDR-Geschichtsschreibung zu tun. Aber ich glaube, das führt jetzt auch wieder zu weit. Vielleicht können wir das noch ein bisschen nach hinten schieben.
Vielleicht als kurze, direkt anknüpfend an das. Bist du dann auch, das gesagt, ein Vortrag von Sascha Lange, der darüber eine Dissertation geschrieben hat, hat dich inspiriert, dann sozusagen diese Geschichte in einen Roman zu packen, durch die Augen eben eines 16-jährigen Jungen dich da in den hinein zu versetzen. Du bist aber selber dann auch ins Archiv gegangen und hast recherchiert. Du hast gerade von sozusagen historischen Quellen berichtet, um das, was du schreibst, auch an die reale Situation anzupassen, um dich da abzusichern. Oder wie bist du vorgegangen bei der Recherche?
Also das war natürlich für mich erstmal so die absolute Hauptsache, dass ich akkurat recherchiere, weil ich bin persönlich kein Historiker. Aber also mir war natürlich klar, wenn ich irgendwie über eine Zeit schreibe, die ich persönlich nicht erlebt habe, soll das natürlich alles Hand und Fuß haben. Ja, also ich wollte nicht ein Buch schreiben, wo dann am Ende irgendwie die Historiker kommen und sagen, ja, hier Seite 12, Seite 14, Seite 18, kann alles nicht so. Und deswegen habe ich mir da wirklich sehr viel Mühe gemacht. Ich habe schönerweise hat der Sascha Lange Anfang der Nullerjahre noch Zeitzeugen interviewen können. Also der hat über Polizeiakten sich tatsächlich das Telefonbuch von Leipzig hergenommen und da die Leute abtelefoniert, die diese Namen trugen, und tatsächlich also einige ältere Herrschaften ausfindig machen können, was ich sehr wertvoll finde. Also generell jetzt nicht nur für das Buch, sondern sowieso. Vieles davon hat er verschriftlich in seinen Büchern, also in seinen Sachbüchern über generell Jugendopposition zur Nazizeit, aber auch direkt zu den Meuten. Es gibt im Leipziger Schulmuseum eine Dauerausstellung, wo es auch Audiodokumente gibt, eben von diesen Interviews. Das sind natürlich alles Sachen, die habe ich mir sehr genau durchgelesen und angehört. Ich habe versucht, auch Alltagsromane aus der Zeit zu lesen, einfach um ein Gefühl für die Sprache zu bekommen. Also Romane, die zu dieser Zeit geschrieben wurden. Ich habe mit meiner Oma gesprochen, die ist 95, die war halt auch jugendlich in den 30er Jahren. Ja, man muss sich das, ist halt, ich habe mal das Bild benutzt von einem Haus aus ganz vielen Ziegeln, die ich mir aus ganz vielen verschiedenen Orten irgendwie hergenommen habe und dann irgendwie das Buchhaus draus gemörtelt habe. Aber das trifft es irgendwie, ja. Also es gab ganz viele verschiedene Aspekte, die in irgendeiner Form einfließen in dem Buch. So, also es gab nicht die eine Quelle, es waren ganz verschiedene Sachen.
Dann schauen wir uns das Gemörtelte nochmal näher an.
Genau, dann steigen wir nochmal ein.
Genau, steigen wir nochmal ein bisschen weiter im Text, nämlich Harro ist mit, ja, zieht jetzt mit der Clique durch die Gegend und die nächste Szene spielt bei einer dieser Fahrten, die so auch zu der typischen Freizeitbeschäftigung der Meuten eben gehörten, dass sie mit dem Fahrrad rausfuhren und zusammen das Wochenende verbrachten.
Dunkelrot und wie auf Zehenspitzen verschwand der Tag. Unser Abendessen blieb übersichtlich. Die Hitze drang noch immer in alle Poren und machte wenig Lust, sich den Bauch vollzuschlagen. Also, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich gehe jetzt baden, sagte Edgar nach einer Weile, rieb sich die Hände sauber und verdrückte sich hinter einen Weidenstrauch. Einer nach dem anderen stand auf und tat es ihm gleich. Hilma ging zum Umziehen ins Zelt. Nur Josephine schüttelte den Kopf. Keine Lust. Der See, blau und still wie ein riesiger Spiegel, lockte. Die Aussicht, mit Josephine ungestört ein paar Worte wechseln zu können, lockte noch mehr. Ich setzte mich neben sie auf die Baumbank. Ich soll in die HJ nach den Ferien, sagen meine Eltern. Ich horchte dem Gesprochenen nach. Es war wenig romantisch, aber mich interessierte wirklich, wie Josephine die mir unvereinbar scheinenden Lebenswelten von Mädelbund und Clique meisterte. Das Thema mit mir selbst zu beginnen, hielt ich für recht geschickt. Josephine rauchte schon wieder. Neben ihr stiegen weiße Ringe empor. »Was wirst du machen?«, fragte sie und schaute zum Ufer. Nach und nach verschluckte das Wasser Waden, Oberschenkel und Hüften der anderen. Von Heinrich sah man nur noch den Kopf. »Weiß nicht«, sagte ich, »ob ich eine Wahl habe. Meine Eltern wollen, dass ich studiere. Soll mal was werden aus mir, wie man so sagt.« Josephine nickte. »Nicht verkehrt«, sagte sie, drückte ihre Kippe aus und vergrub sie in der Erde. »Sind eigentlich überhaupt keine Nazis? Eher das Gegenteil. Handeln halt nur nicht so. Besonders mein Vater nicht. Früher war das anders. Da war er im Reichsbanner und hat die Weimarer Republik verteidigt. Handfest sogar, wie ich glaube.« Ich strich über das Holz. »Weiß nichts Genaues. Er spricht nicht darüber. Wird sowieso wenig gesprochen bei uns.« Josephine nickte wieder. »Es passiert einfach nichts mehr«, sagte ich. »Wenn er nicht arbeitet, sitzt er zu Hause, liest Zeitung, hört Radio, sonst nichts.« Wir schauten aufs Wasser. Im Teich begann gerade ein Reiterkampf, Hilmar auf Heinrichs Schultern, Edgar auf Richards. Die vier kreischten und lachten. Pitt lag, auf die Ellenbogen gestützt und die Füße noch untergetaucht, am Ufer und sah zu. »Komm mir bekannt vor, was du erzählst«, sagte Josephine schließlich. »Das große Schweigen zu Hause. Aber letztlich kannst du dich freuen. Meine Eltern, die vergöttern den Nationalsozialismus.« Sie lachte, freudlos und hohl klang es. »Hilft ihnen?« Die Frage, wie das gemeint sei, war schon in meinem Mund. Doch Josephine schnitt mir das Wort ab. »Lass uns über was anderes reden. Wie wäre das? Eintreten in die HJ und nur das Allernötigste mitmachen? So schlag ich mich durch.« Sie lachte, ein klein wenig lebendiger. »Ist allerdings ein ziemlich desorganisierter Haufen, meine Mädelschaft. Kann man auch anders treffen?« Ein derbes Platschen unterbrach unser Gespräch. Edgar war ins Wasser gefallen, der Reiterkampf entschieden. Als er aufstand, sprudelten kleine Fontänen aus Mund und Ohren wie bei einem Zierbrunnen. »Weiß nicht«, sagte ich, »da ist noch was. Von der Schule.« Ich sah zu Josephine. »Sprich nur«, sagten ihre Augen, dunkel von der Dämmerung. Ich überlegte. Dann fuhr ich fort. Mit den Lehrern fing es an. Einer nach dem anderen verschwand. Vor 3 Jahren, da habe ich das noch nicht so richtig verstanden. Hab darüber nicht nachgedacht. Betraf mich nicht, zumindest nicht direkt. Aber dann ging es mit den Schülern los. Einen meiner besten Freunde, den hat's immer wieder erwischt. Paul hieß er, prima Kerl. Sind als Kinder um die Häuser gezogen und haben Streiche gespielt. Klingeln mit Lehm verkleben und sowas, verstehst du? Und wie oft ich freitags bei ihnen zum Essen eingeladen war.« Ich machte eine Pause. Der letzte Rest Tageslicht verschwand am Horizont, aber die Nacht glänzte wie schwarzer Marmor. Mit jedem Lidschlag flammten ein paar 100 Sterne mehr über uns auf. Josephines Gesicht war völlig ruhig, und ich entschied, alles zu erzählen. Doch als Jude war er dann vogelfrei, minderwertig. Die Pimpfe vom Jungvolk waren die garstigsten. Wussten genau, dass sich Paul nicht an der Uniform vergreifen würde, als Älterer zumal. Bis der Tag kam, an dem sie mit saurer Milch übergossen haben. Mitten auf dem Kopf, mitten auf dem Schulhof. Alles hat gejohlt. Und ich stand daneben. Was ist dann passiert? Fragte Josephine. Paul ist weggerannt. Ich konnte es ihm nicht verübeln. In der nächsten Schulstunde blieb sein Platz leer. Am nächsten Tag auch. Als ich zu ihm nach Hause bin, hat niemand aufgemacht. Erst Wochen später haben mir Nachbarn gesteckt, dass sie Seligmanns ins Ausland sind. Die Flucht war wohl schon länger geplant. Edgar kam aus dem Wasser, zwei triefende Spülschwämme. Ich wollte keine weiteren Zuhörer, deswegen beende ich unser Gespräch. Das war's, sagte ich. Und das war auch Pauls letztes Bild von mir. Wie ich einfach nur dastehe. Wie ein Idiot. Meine Schule war rot, allerdings nur das Gebäude. Die Zahl derer, die sich noch Kritik und Widerspruch in welcher Form auch immer erlaubten, war gering. Die Zahl der Mitläufer, Speichellecker und forschen Nazis, diese vor allem, wuchs Tag für Tag. Nicht mit allen hatte ich Probleme, denn bislang war ich ja unauffällig gewesen. Mein neuer Aufzug veränderte die Sache. Der erste, der ihn kommentierte, war Karl Brandt aus meiner Klasse. Karl Brandt ähnelte, wollte man gutmütig sein, einem Waschbären mit schlechter Laune. Er war eine Art Urgestein der HJ, eingetreten lange vor der Machtübernahme. Ab dem ersten Tag hatte er seine Uniform zur Schau getragen, wie ein König seine Robe. Es kursierte der Witz über den Uniformvernarrten Hermann Göring, der sich den linken Arm verkürzen lässt, um die Kleidung von Kaiser Wilhelm tragen zu können. An ihn musste ich jedes Mal denken, wenn ich Karl in seinem Hemd mit Schulterklappen, seinem Halstuch mit Lederknoten, seinem Schulterriemen plus Schnalle sah. Jedes Stück für sich piekfein. Die Zeit, in der ich noch mit meinem Freund Paul durchs Schulhaus gestromert war, gehörte schon lange der Vergangenheit an. Damals hatte uns Karl aufgelauert und mit Beleidigungen bedacht. Nach Pauls plötzlicher Flucht waren die Beschimpfungen rasch versiegt. Ich allein hatte wohl zu wenig Angriffsfläche geboten. Er redete wie ein zu langsam abgespieltes Grammophon. Der Jäger Harro, in Bolschewistenkleidung. Was ist mit dir passiert? Hältst dich wohl für was Besseres? Ich drehte mich um. Karl stand zwei Treppenstufen unter mir. Er war allein, das war eher die Seltenheit. Lustig, Karl, sagte ich, dass gerade du das sagst. Schöne Ferien gehabt? Karl grinste, ein bisschen hochmütig, ein bisschen irritiert. Darauf kannst du wetten. 2 Wochen Freizeitlager mit der Motorstaffel. Ich durfte die neue Zündapp K800 fahren. Zwischen seinem Mund und seinem rechten Nasenflügel zuckte etwas. Sicher die Erwartung, Neid zu provozieren. Ich schaute so gelangweilt wie möglich. Außerdem bin ich jetzt Jungenschaftsführer, trumpfte Karl weiter auf. 10 Pimpfe sind mir unterstellt. Fleiß wird belohnt in der Volksgemeinschaft. Aber davon verstehst du ja nichts. Warst du schon immer ein Judenfreund, ein Lausiger. Am liebsten hätte ich Karl einen Stoß versetzt, damit er die Treppe herunterrollte wie ein Sack voller Kartoffeln. Klar, sagte ich stattdessen. Hast schon recht. Ist ja auch alles irre kompliziert. Da die Arier, dort die anderen. Wer soll das verstehen? Das Waschbärgesicht war Falten. Sieh dich vor, Jäger, sagte er leise. Falsche Freunde, falsche Kleidung, falsche Denkweise. Pass auf, dass es nicht mal ein böses Erwachen gibt. Dann lief Karl an mir vorbei. Er roch nach Pflegemitteln. Langsam ging ich ihm hinterher. Wen hatte Karl mit den falschen Freunden gemeint? Immer noch Paul? Jemand anderen? Die neue Clique? Eine Etage weiter oben taten 2 Primaner, als würden sie auf den Boden spucken. Ich beachtete sie nicht. Im Klassenzimmer angekommen, gab es Blicke, aber einigen war meine Kluft auch egal. Ich fand ein paar Jungs, mit denen ich über die Ferien und das beginnende Schuljahr plaudern konnte. Dann setzte ich mich auf meinen Platz, dritte Reihe links. Karl saß mit Hans Zawicke, einem ähnlich unangenehmen Zeitgenossen, in der Ecke vor einem Spind. Er ignorierte mich. Als unser Lehrer Frank den Raum betrat und sich die Jungs wie Fähnchen zum Hitlergruß erhoben, spürte ich, wie er mich beobachtete. Verweigerte man den deutschen Gruß zu Beginn der Schulstunde, konnte man sich Arrest einfangen und Schlimmeres. »Für wie dumm hältst du mich?«, fragte ich Karl in Gedanken und hob meinen Arm. Der Unterricht begann. Herr Frank war im Rahmen des Berufsbeamtengesetzes an unsere Schule gekommen, also einer derjenigen gewesen, die jüdische oder anderweitig missliebige Lehrer ersetzt hatten. Er war jung, höchstens Anfang 30, unterrichtete neben Mathematik auch Sport und Geografie und trug das Parteiabzeichen gut sichtbar an seiner Anzugjacke. Seine Mundwinkel zeigten grundsätzlich nach unten, selbst wenn er lächelte, was im besten Fall einmal im Quartal passierte. Es war, als hingen an ihnen zwei unsichtbare Gewichte. Ich hätte Herrn Frank nicht als böswillig bezeichnet, in jedem Fall aber als streng. Und wie alle Lehrer war auch er fest davon überzeugt, dass die von ihm Unterrichteten auch die wichtigsten Schulfächer waren. Man konnte sagen, er war die personifizierte Durchdringung des schulischen Raumes mit dem von der Partei propagierten nationalsozialistischen Geist. Ohnehin war es Paul gewesen, der mir die Augen öffnete. Die Veränderungen hatten ihn natürlich direkter betroffen. Noch Monate nach der Machtübernahme Hitlers hatte ich Politik nur als den Nervtöter betrachtet, über den sich meine Eltern mit ihren Freunden jede Nacht so lautstarke Diskussionen lieferten, dass ich nebenan nicht schlafen konnte. Mit mir hatte das nichts zu tun. Ich wollte nicht, dass es etwas mit mir zu tun hatte. Damals wollte ich einfach Kind bleiben. In den folgenden Tagen feindete mich Karl nicht offen an, aber er behielt mich genau im Auge. Doch er hatte keine Geduld. Weil ich ihm keine konkrete Gelegenheit zur Attacke gab, suchte er sich schließlich selbst eine. Herr Frank leitete an der Tafel gerade eine vermeintliche Notwendigkeit her, die Bevölkerungsentwicklung der Juden zu lenken und zu kontrollieren, und stellte, den Rücken zur Klasse, eine Frage. »Entschuldigen Sie, Herr Lehrer«, rief Karl in den Raum, »nehmen Sie Harro dran. Der kennt sich aus mit dem Thema.« Seine Gefolgschaft, bestehend aus Hans Zawicke und noch ein paar anderen Jungs, feixte. Herr Frank drehte sich um. Herr Frank feixte nicht. Er sah aus, als hätte er Stahl verschluckt. Hinter dünnen Brillengläsern suchten zwei graue Augen nach der Person, die den Unterricht gestört hatte. Und dann ging alles sehr schnell. Zwei Schritte nach links, zwei Schritte nach rechts und eine Schelle, die Karl fast vom Stuhl hob, knallte durch den Klassenraum. »Wenn du was zu sagen hast, Brandt, meldest du dich.« Karl hielt sich die Wange. Zwischen seinen Fingern glühte es rosa. Boshafte Freude brodelte in meiner Brust. Am liebsten hätte ich losgelacht, aber dann wäre ich der Nächste gewesen. Nein, in der Schule war es besser, die Füße stillzuhalten. Die Aufgabe musste ich trotzdem lösen. Sogar vorn an der Tafel. Der Hohn der anderen lief meinen Rücken entlang wie eine dicke, schwarze Spinne.
In der ersten Szene am See haben wir ein Gespräch von Harro und Josephine verfolgen dürfen. Und diese Szene zeigt eigentlich, ja, wie der Alltag, nicht der Alltag, sondern die Freizeit Harros aussieht, eben mit den Meuten. In der zweiten Szene begegnen wir dem schulischen Alltag und sehen, in was für Machtkonstellationen und auch Räumen, die von Gewalt geprägt sind, Harro sich in seinem Alltag herumschlagen muss. Und das ist ein riesiger Zwiespalt, in dem er sich dort befindet.
Ja, also total. Das ist ja auch in der ersten Szene ist ja auch angesprochen worden, dass die Eltern von Harro ihn ja mehr oder minder dazu zwingen, einzutreten in die Hitlerjugend. Muss vielleicht dazu erwähnen, ich weiß nicht, ob das hier allen bekannt ist, dass die Mitgliedschaft in HJ und BDM 1936 noch freiwillig war, auf dem Papier freiwillig war. Es ist tatsächlich erst 1939 Pflicht für alle Jungs und Mädchen geworden. Aber natürlich, klar, hatte man auch damals schon große Nachteile irgendwie im Klassenverband und dann später bei Studienplatzsuche, Arbeitsstellensuche, wie auch immer. Also es gab sowieso von Anfang an immer einen Riesendruck, sich da unterzuordnen und eben dieses Positionen finden für so einen jungen Menschen, stelle ich mir unglaublich kompliziert vor. Also natürlich, wenn irgendwie die Schule das sagt und die Eltern das sagen und man selber hat aber das Gefühl, ich will es nicht und sich dann da irgendwie zu verorten und dann sich auch dagegen stellen, auch wenn die ganzen Mitschüler vielleicht auch noch mitziehen. So. Also es ist, glaube ich, sehr schwierig gewesen.
Und in der Person von Harro, der halt auch auf Wunsch seiner Eltern zur HJ muss, sieht man ja auch nochmal, für Jungs wie für Mädels, wie schwierig dieser Spagat im Alltag ist. Die Eltern von Harro, das hattest du eben ganz kurz erwähnt, waren eigentlich keine überzeugten Nationalsozialisten, sondern eher welche, die sich ganz zurückgezogen haben und quasi verstummt zu Hause sitzen. Was sind diese Erwachsenen in deinem Roman? Wie kommen die, wie hast du die gezeichnet?
Ich finde die Erwachsenen, ich glaube, über alle kann ich jetzt nicht sprechen, das führt zu weit, genau. Aber also vielleicht am Beispiel von Harros Eltern zu bleiben, ich vermute, es ging zu vielen so, dass sie eigentlich gar nicht und so weiter, aber aus Angst oder welchen persönlichen Gründen auch immer, wie du schon sagtest, ganz richtig, sind sie einfach verstummt und haben dann eben diese schweigende Mehrheit oder auch, also wie auch immer, ne, irgendwie diese schweigende Masse einfach gebildet, die das Ganze auch dadurch mitgetragen hat. So, man muss das ja einfach so ausdrücken und das finde ich, ja, also ich finde, es ist zumindest ein Vorwurf wert, ja. Und den Vorwurf macht ja auch Harro seinen Eltern und schafft es aber eben zumindest am Anfang des Buches eben diesen Vorwurf auch gegenüber seinen Eltern noch nicht zu formulieren.
Ja. Harro selber verstummt nicht, sondern er wird politischer und auch stärker. In der Szene, die du beschreibst in der Schule, drückt er sich nicht mehr an die Wand wie noch am Anfang des Romans, sondern er begegnet mit ganz selbstbewusst und auch schnippisch, ironisch diesen neuen Machtkonstellationen in seiner Schule. Diese Schule zeichnest du so, dass es gibt zum einen die Lehrer, die eben durch das Berufsbeamtengesetz ersetzt wurden. Und es gibt ja aber auch, das ist mir aufgefallen, ganz viele Schülerinnen und Schülercharaktere, die dort zeigen, wie der Nationalsozialismus auch ganz viel Macht ganz vielen Personen einräumte. Also man konnte Macht haben über andere, wenn man dem Nationalsozialismus folgte.
Genau. Also eben durch dieses Führerprinzip, wo halt immer alles weiter nach runter delegiert wurde. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hier die Hitlerjugend, wir haben jetzt den Bund Deutscher Mädel zum Beispiel und da sind jetzt, keine Ahnung, in jeder Stadt irgendwie 10.000 Jungs und Mädchen drin. Ja, da brauchst du immer irgendwie eben den Jungenschaftsführer und dann brauchst du da irgendwie noch den Bereichsleiter und dann brauchst du noch diesen und jenen. Und also ich habe jetzt die Kette, kann die gar nicht aufsagen, aber es ist ja eine unglaubliche Masse an Posten sozusagen gewesen, die wiederum anderen Leuten irgendwas delegieren konnten. Und also natürlich hat es zum Teil auch ein bisschen für Chaos gesorgt. Also Josephine sagt ja auch, ist ein ziemlich desorganisierter Haufen. Also das habe ich durchaus auch absichtlich eingebaut, weil ich glaube, das ist was man sich auch nicht unbedingt klar macht, dass das dann auch nicht alles überall gleich strukturiert und irgendwie zackig ablief, das Ganze. Das war, glaube ich, auch manchmal ganz schön konfus und Leute haben gefehlt, es gab zu wenig Leute, es gab keinen Ersatz, wenn Leute krank waren und ich glaube, das war auch ein großes Chaos manchmal so, aber generell ist es genauso, wie du sagst, ne? Es gibt halt einfach eine militärische Organisation von der Gesellschaft und einfach so durch durchhierarchisiert.
Man spürt in diesen Szenen in deinem Buch, wie sich die Schülerinnen, also diese Schüler dort, die in dieser Treppenszene sind, darin gefallen, Macht über andere auszuüben. Ja. Also das ist fast schon eklig zu lesen, wie man spürt, dass es toll ist, andere zu unterdrücken. Mhm. Also das kommt einem sehr nahe in der Art und Weise, wie, wie du das erzählst. In dieser Schulszene und auch vorher kommt ja auch kommt das Thema Antisemitismus vor. Also du schaffst es in deinem Roman, die große Politik alltäglich zu erzählen. Also einmal über diese neuen Lehrer, die es jetzt an der Schule gibt, der Unterricht, dessen Inhalte eine andere Stoßrichtung, eine ideologische haben. Ja. Aber du erzählst auch von dem Schicksal von Paul. Also Antisemitismus, die Verfolgung jüdischer Bürgerinnen und Bürger kommt auch vor und ist mit ein Beweggrund für Harro, sich politischer zu engagieren, politischer zu werden.
Weil er halt, aber also vor allen Dingen aus dem Grund, weil er persönlich betroffen ist. Weil er das nicht irgendwie nur sieht, sondern merkt, scheiße, mein bester Freund ist jetzt einfach dran und er ist jetzt auch weg deswegen. Und ich finde, also aus meiner Sicht ist das natürlich nachvollziehbar. Aber ich habe zum Glück auch nicht in dieser Zeit gelebt. Also es kommt ja auch gern die Frage, wie hätte ich mich verhalten? Ich habe keine Ahnung. Also ich wünsche natürlich, dass ich mich mindestens so verhalten hätte wie die Hauptperson in dem Buch, aber es weiß ja keiner. Also
diese Frage geistert immer, hat man doch mich verfolgt, dass ich dachte, was hätte ich denn eigentlich gemacht? Hätte ich hier was gesagt? Ja. Hätte ich mich versteckt? Hätte ich meine Klappe gehalten oder nicht? Oder aufgemacht?
Ja. Es ist eine Art positives Dilemma. Wir können es nicht beantworten, aber zum Glück müssen wir es nicht beantworten, zumindest wahrscheinlich.
Die Leipziger Meuten, ist das für dich eine Widerstandsgruppe?
Nein, das würde ich das so nicht sagen. Ich finde, Widerstand ist punktuell da gewesen, aber für mich ist es Jugendopposition. Also eine ablehnende Haltung, die nach außen getragen wurde durch Kleidung, Verhalten. Aber es ist kein zielgerichteter Widerstand in dem Sinne gewesen, dass man irgendwie kontinuierlich auf irgendwie eine Systemveränderung oder so hingearbeitet hat. Das war nicht der Punkt. Das, wie gesagt, ich glaube, ich hatte es am Anfang schon erwähnt, es hat Aktionen gegeben, aber das waren punktuelle Sachen. Ja? Es gab nicht irgendwie eine klare Linie und dadurch war das zu divers. Es gab da nicht irgendwie eine Einigkeit, wie machen wir das jetzt alles und wir machen das und das. Also es gab immer Austausch, es gab immer ganz verschiedene Leute, die drin waren. Es gab Leute, die wollten nur abhängen, Leute, die wollten irgendwie mehr machen, Leute, die wollten mal irgendwie diese und jene Aktion und mal wieder nicht. Also es ist vielleicht auch ein bisschen jugendtypisch, aber für mich persönlich auch umso irgendwie sympathischer einfach, dass eben der ganz große Plan nicht da war. Und vielleicht konnte es den gar nicht geben, aber also für mich bei den Meuten ist es, was für mich persönlich zentral ist, ist dieses diese Tatsache, dass es junge Menschen waren, zum Teil sehr junge Menschen, die sich einen eigenen Kopf gemacht haben und sich informiert haben. Und also was wollen die Nazis, was machen die Nazis, wofür das Ganze hin und so weiter. Das war denen allen klar. Und sie wollten es halt nicht, sie haben es für sich entschieden. Und da denke ich mir immer so, also wenn... Gut, das ist ja jetzt mittlerweile 2019 durchaus aufgearbeitet, aber in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg war ja wirklich die vorherrschende, also es war ja so irgendwie gesellschaftlicher Usus zu sagen, die große Masse konnte nicht wissen und so weiter. Und ich finde, wenn das da in so einer Zeit irgendwie ein paar tausend Jungs und Mädchen erkennen können, können das die Erwachsenen auch.
Ich glaube auch, das ist eben auch ein Roman für Erwachsene nachzudenken, was denn auch die Aufgabe der Erwachsenen ist in einer Gesellschaft und was welche Beispiele uns Jugendliche geben können. Die Leipziger Meuten radikalisieren sich in deinem Roman.
So, genau, ne? Eben punktuell.
Eben punktuell. Und eine dieser Aktionen, von denen du eben berichtet hast, die findet in der Nacht zum 9. Mai statt.
November.
Mai. November.
Also, genau. Nicht schlimm, ja. Also es gab ja damals den sogenannten Tag der Bewegung am 9. November, wo wo Hitler die Gefallenen des versuchten Hitlerputsches, wann war es denn gleich nochmal, 1923, genau. Ich habe auch nicht immer alles parat. Bin ja kein Historiker. Genau. Und die Meute denkt sich, überlegt sich irgendwie vielleicht so die Schaukästen des Viertels mit ja, so einer Art Glosse irgendwie zu bestücken, die halt so ein bisschen ironisch diesen Tag sozusagen ironisch bricht mit so einem kleinen Text. Genau, und das ist das Vorletzte, was ich gerne lesen würde. Und danach folgt noch eine Szene im Winterlager der Herr J., wo, also das ist ein relativ großer Zeitsprung vom Sommer in den Winter hinein. Also wir sind jetzt erst mal im November und dann noch weiter im Winter. Dann ganz zum Schluss, wo Haro so diese Dualität, Klickenleben, Hitlerjugend, Hitlerjunge, dann für sich selber auch endlich final aufbricht. Rechtfertigt das Ganze erstmal eine ganze Weile im Buch vor sich selber mit so dem Gedanken, vielleicht kann er dort bei den Jungs welche auf seine Seite ziehen oder irgendwie was ausspionieren oder so. Das klappt alles nicht so wirklich gut und irgendwann erkennt er dann auch, es ist einfach nicht das, was er will und die quasi das zarte Pflänzchen der eigenen Stimme, was langsam wächst im Verlauf des Buches, findet dann seinen Ausdruck. Im Hausflur herrschte vollkommene Stille. Auf Zehenspitzen lief ich die Treppen hinunter. Anschließend ging es mit dem Fahrrad hinaus auf die Straße. Schwarzenfensch war unterwegs. Ich hatte das Gefühl, hinter jedem der schwarzen Fenster säße jemand und beobachtete mich. Ich nahm nicht den direkten Weg, sondern fuhr seitlich die Scheffelstraße bis zur Bayerischen, bog ab Richtung Wiederbachplatz und schlug mich dann über ein paar schmale Gassen bis zur Brandstraße unterhalb der Kirche durch. Zwei Autos und ein Fußgänger begegneten mir auf dem Weg. Dreimal zuckte meine Hand Richtung Manteltasche. Ich begriff, was ich hier tat, könnte Gefängnis bedeuten. Und Schlimmeres. Salz lief mir von den Schläfen, als ich am Treffpunkt anlangte. Hilma und Heinrich waren schon da, an die Mauer gedrückt wie zwei Schatten. Edgar, Richard und Pitt kamen danach aus verschiedenen Richtungen. Wir warteten bis 12:30. Dann brachen wir auf. »Zuerst zur Elisenstraße«, sagte Hilma. »Der Schaukasten dort liegt im Dunkeln.« Wir fuhren. Ich hatte das Gefühl, die Situation schon mal erlebt zu haben. Ob ich die Szenerie geträumt hatte, die nächtliche Kolonne mich an den Ausflug zu den Lippschützer Teichen erinnerte, oder ob die sonderbare Vertrautheit ganz woanders herkam, konnte ich nicht sagen. Am Pädagogischen Institut angekommen, machte sich Edgar, ohne zu zögern, über das Kastenschloss unterhalb der Abdeckung her. Er sah aus, als mache er etwas völlig Alltägliches. Ein gebogener Draht wuchs aus seiner Hand. Wenige Sekunden später klappte er die Scheibe nach oben. »Bitte schön«, sagte er und trat zurück. »Die anderen Sachen raus?«, fragte Hilma. Ich zuckte mit den Schultern. Heinrich nickte. Nachdem sie den Kasten leergeräumt hatte, hielt Hilma wortlos ihre Hand in meine Richtung. Hastig wühlte ich ein Exemplar der Glosse hervor. Hilma hing es in die Mitte der Vitrine und schlug die Abdeckung wieder zu. Die Aktion hatte keine Minute gedauert. Wir fuhren zur Andreaskirche und wiederholten das Spiel. Die letzte Station befand sich am Konnewitzer Kreuz neben der Apotheke. Eine Straßenlaterne leuchtete den Kasten an wie das Rampenlicht eine Theaterbühne. Wir zogen unsere Mützen und Kragen noch tiefer ins Gesicht, stellten uns um Edgar herum auf und ließen ihn machen. Doch es schien ein Problem zu geben. Er hantierte und fummelte. Der Kasten blieb zu. »Verfluchter Mist«, murmelte er von unten. In der Ferne brummte ein Auto. Das Geräusch schien sich zu nähern. »Scheiße«, sagte ich, »wir müssen hier weg.« Pitt schob Edgar beiseite. »Vorsicht«, sagte er, während er mit seinem Ellenbogen die Scheibe eindrückte. Das Glas knackte dumpf. Konfetti aus Scherben regnete auf den Boden. Schnell riss Pitt das Papier aus dem Kasten. Während er bereits auf sein Fahrrad stieg, hing ich unser letztes Blatt hinein. Und jetzt verduften, rief Pitt. Trennt euch! Er verschwand um die Ecke. Das Auto war jetzt sehr nah. Ich bekam nicht mehr mit, in welche Richtung die anderen flohen. Ich hastete über den Fußweg und wie Pitt nach rechts in die Waisenhausstraße. Vor der Gastwirtschaft an der Ecke drehte ich mich noch einmal um. Die Pegauer Straße hoch krochen Lichter und Motorhaube eines schwarzen Mercedes-Benz der Schutzpolizei. Hinter der Frontscheibe blitzte silbern der Hoheitsadler, den die Beamten der Schupo so überdimensioniert an ihren Tschakos trugen. Am liebsten hätte ich mich auf der Stelle unsichtbar gemacht. Da das nicht ging, fuhr ich. 100 Meter, 200, bis zum Park auf dem Wiedebachplatz. Fast verlor ich den Hut meines Vaters. In der Mitte des Parks wuchsen kreisförmig angelegte Büsche. Ohne zu überlegen, stürzte ich mich mit meinem Fahrrad hinein. Ein Strauch peitschte mir ins Gesicht. Für einen gellenden Augenblick protestierte der frisch verheilte Bruch an der Nase. Den Rest verschluckte das Adrenalin. Ich hielt den Atem an. Über mein Fahrrad gehockt, beobachtete ich durch Astgewirr und schmale Blätter die Straße. Zunächst rührte sich nichts. Dann vernahm ich erneut ein Auto. Vielleicht ein Privatwagen? Die Hoffnung erfüllte sich nicht. Langsam rollte der Mercedes heran, ein drohendes, schwarzes Raubtier, das Witterung aufgenommen hatte. Die Schupos fuhren einmal um den Platz, dann ein zweites Mal. Sie hielten an. Sekunden verstrichen. Das Auto stand weniger als einen Steinwurf entfernt. Der Motor lief. Sein stotternder Rhythmus zermürbte mich. Dann erstarb er. Blanke Panik stieg in mir auf, doch jetzt noch zu fliehen, war völlig aussichtslos. Zwei kolossale Schattenrisse stiegen aus dem Auto und stapften behäbig, doch unaufhaltsam über die Wiese in den Park hinein. Meine Augen schienen zu platzen. Taschenlampen flammten auf. Mein behütetes Leben zog an mir vorbei wie der Schirm einer Pusteblume. Ich verfluchte die Dummheit, die mich an diesen Ort gebracht hatte. Kieselsteine knirschten unter den Sohlen dicker Stiefel. Um den Lichtkegeln zu entkommen, duckte ich mich noch tiefer. Kein Arsch zu sehen, murmelte einer der beiden Schupos wie zu sich selbst, blieb keine 2 Meter vor meinem Versteck stehen und zündete sich eine Zigarette an. Lass gut sein, sagte derjenige, der stehen geblieben war. Nimm lieber einen Zug. Der andere antwortete nicht, kam aber zurück. Seine Lampe baumelte jetzt nach unten. Pfui Deibel, ist das ein Kraut, kommentierte er nach dem Inhalieren. Klappe, du hast einfach keine Ahnung. Rauch schön weiter deine feinen Salems. Die beiden kicherten grunzend. Danach standen sie eine Weile schweigend nebeneinander und rauchten. Ich war vollauf damit beschäftigt, meinen Magen unter Kontrolle zu behalten. Für Gedanken war kein Platz mehr. Schließlich kam die Erlösung. Lass uns weiterfahren, sagte der Erste. Der andere brummte zustimmend. Dann liefen sie wie zwei große, alte Gorillas zurück zu ihrem Wagen und stiegen ein. Ich würgte und er brach mir zwischen die Füße, bis das Zwerchfell brannte und nur noch galliger Speichel von meinen Zähnen tropfte. Das soll wohl ein Witz sein. Karl Brandt warf seinen Schatten auf mich. Was in 3 Teufelsnamen machst du hier? In Oberhof? Gleichmäßig verteilte ich das Wachs auf meinen Schieren. Eine unwillkommene Begegnung. Aber das hier war sein Territorium. Ich schaute nach oben. Dasselbe wie du, nehme ich an, sagte ich. Gemeinschaft erleben, trainieren. Hast du eine Uhrzeit? Habe ich nicht, sagte Karl. Sein Schal verdeckte seinen Mund. Und wenn, würde ich sie dir nicht verraten. Ich bin nicht dein Kumpel, kapiert? Du bist für mich eine Verunzierung der Uniform. Einfach widerlich. Er zog den Schal noch höher. Vielleicht meinte er sehe damit gefährlich aus. Lass ihn nur reden. dachte ich. Hunde, die bellen, beißen nicht. Alles klar, Karl, antwortete ich. Jetzt lass mich weitermachen, sonst stehe ich nachher zu spät am Hang. Karl zog ab. Im Gehen trat er gegen meine Wachsdose, die davon schwirrte wie der Diskus von Willy Schröder. Hätte ich vorher gewusst, was mich im Winterlager der Herr J. erwartete, hätte ich mir etwas einfallen lassen. Das Ganze Massentresor zu nennen, war eine glatte Untertreibung. Mindestens zwei Gefolgschaften kleckerten allmorgendlich aus den flachen Bungalows der Jugendherberge zum Appell. Angetreten wurde auf dem Vorplatz. In U-Form mussten ein paar hundert Jungs stramm stehen wie Reiterlanzen. Kleinste Verfehlungen im Bild wurden von den Gefolgschaftsführern gnadenlos korrigiert. Sogar die Sauberkeit unserer Hände wurde geprüft. Wer den Ansprüchen nicht genügte, musste Liegestütze im grauen Schnee machen, danach zum erneuten Waschen und wieder zurück. So ging es weiter bis zum Abend. Eigentlich war es zum Lachen. Doch in Wahrheit schüchterte es ein. So viele hielten die Klappe und man selbst sollte der eine sein, der sich beschwert. Ich hielt die Nägel knapp wie nie, die Hände stets frisch gewaschen und spielte auch sonst brav mit. Jetzt war auch noch Karl hier. Den an mir abhören zu lassen, fiel mir schwer. Ich bemühte mich. 2 Tage hielt ich es aus. 2 Tage Langlauf und Abfahrt, 2 Tage Geländeübungen und Schulungen, 2 Tage Singen und Lagerfeuer. 2 Tage Karl, der mich herumschlich und auf irgendeinen Fehler wartete. Am 3. Morgen rebelliert. Ich stellte mich krank. Die anderen Jungs zogen zum Appell. Ich blieb im Bett. Am Fenster kratzte ein Fichtenzweig. Es war noch nicht einmal richtig hell. Kurze Zeit später stand Hugo in der Tür, massig wie ein alter Braunbär. Er schwitzte. Und? Du? Fragte er, als hätte ihn meine Meldung nicht erreicht. Geht heute wirklich nicht, knarzte ich und zog die vor Wäschestärke ganz klamme Bettdecke über meine Nase. Simulieren ist Befehlsverweigerung. Du weißt, was das in deinem Fall heißt. Kein Entlassungsgeld? Fast, tat mir Hugo leid, wie er sich um Autorität bemühte. Aber ich hatte vor ihm keine Angst. Außerdem war ich stinkig, dass er mein Fernbleiben vom Sportnachmittag weitergeleitet hatte. Du gibst es also zu? Fragte er. Gar nichts gebe ich zu, sagte ich. Fühl mich wie ein nasser Waschlappen. Kann kaum aufstehen. Mir gleich, Jäger, sagte Hugo. Entweder du kommst jetzt raus oder du wirst beurlaubt. Ich hatte damit gerechnet, dass er die nächste sich bietende Möglichkeit nutzen würde, mich loszuwerden. Trotzdem zögerte ich. Bot ich jetzt meinem Kameradschaftsführer die Stirn, gab es kein Zurück mehr. Befehlsverweigerung wurde mit Rausschmiss bestraft. Dafür gab es keine Entschuldigung. Schon gar nicht für jemanden wie mich. Ich war so unentschlossen, dass ich schwieg. Für Hugo reichte das als Antwort. Deine Entscheidung, sagte er und verschwand aus dem Türrahmen, als hätte man ihn ausgeknipst. Das war es nun. Den ganzen Tag verbrachte ich mit Sinnlosigkeiten, mit dem Zählen der Holzstreben über mir. Ein Wunder, dass diese dürren Dinger unter der Matratze 60, 70 Kilo und mehr aushielten. Ich stellte mir die verschiedensten spektakulären Abstürze der oberen Doppelstockbettetage vor und wie ein Haufen aus krachendem Holz und steifer Bettwäsche die unten schlafende Person begräbt. Ob man dabei umkommen konnte? Gegen Mittag fing ich an, mich ernstlich zu langweilen. Ich hatte keine Lektüre eingepackt. Kein Karl May, kein Giverne, kein Jack London. Schade. Aber das passte vielleicht ganz gut. Ich war an einem Punkt angekommen, an dem ich nicht mehr flüchten konnte. Nicht in der Fantasie und in der Realität schon gar nicht. Ich war auf mich selbst gestellt. Für einen Moment lachte ich in das leere Bettenzimmer hinein. Es war kein Hochmut, der von den schmutzig kahlen Wänden widerhallte. Nur die Ahnung turbulenter und schmerzlicher Ereignisse. Was wäre gewesen, hätte ich Paul Seligmann und Heinrich Umrath nie kennengelernt? Auf welcher Seite stünde ich? Wie viel in meinem Leben war Zufall? Wie viel eigene Tat? Und dann wurde es mir klar. Es war eine Erkenntnis, die plötzlich und scharf konturiert in meinem Kopf stand, als lüfte sich der schwere, purpurne Samtvorhang der Staatsbühne mit einem einzigen Ruck. Wäre ich einer der zahllosen Mitläufer, die dieses Land in den vergangenen 4 Jahren hervorgebracht hatte, ich würde nichts so sehr hassen wie die Leute, mit denen ich mich jetzt umgab. Meine Clique. Am Abend beorderte mich einer der Gefolgschaftsführer zu sich ins Zimmer. Beim Betreten des Raumes würgte ich kurz. War ich wirklich krank? Wahrscheinlich lag es nur an dem durchdringenden Geruch nach Likör und zweitklassigen Zigarren. »Setz dich, Jäger«, sagte der Mann so, als ob wir uns schon lange kennen würden, und seine Gliedmaßen wirkten zu groß für seine Uniform. Das Gesicht dazu war undurchdringlich. »Du hast also Streit«, sagte er. Ich zuckte mit den Schultern. »Weißt du«, sagte er, »der Volkskörper braucht doch Burschen wie dich. Burschen, deren Platz in der Befehlskette noch finden müssen. Nicht alle sind als Soldaten geboren.« Der Mann ging zum Schrank und kam mit einer breiten Flasche wieder, in der es rötlich schwappte. »Daran ist nichts verwerflich«, sagte er, »an dem hier auch nicht.« Er hielt die Flasche hoch und lachte, als hätte er einen großartigen Witz gemacht. Seine Zähne waren ebenso lang und dünn wie der Rest seines Körpers. »Willst du auch?«, fragte er. Ich schüttelte den Kopf. Die Freundlichkeit des Mannes irritierte mich. Draußen auf dem Platz hatte ich ihn ganz anders kennengelernt. Er füllte das Glas vor sich auf dem Tisch bis zum Rand und schloss den Likör wieder weg. Er prostete mir zu. 2 rosa Tropfen liefen über seine Finger. »Du verbaust dir die Zukunft«, sagte er. »Legst dir Steine in den Weg, die dir niemand zur Seite räumen kann. Du selbst schon gar nicht.« Ich nickte. Ich wusste das. Und in den folgenden Minuten vergrößerte der Mann meine Zweifel immer mehr. Ob es tatsächlich das war, was ich wollte. Seine Worte waren verständnisvoll, seine Behauptungen schmeichelnd. Er gab mir Anerkennung, wo ich keine erwartet hätte. Das wog doppelt. Erst ein ganz bestimmter Satz weckte mich wieder auf. Ein Satz, den ich von meinem Vater kannte. »Es ist einfach weiser, mit der Zeit zu gehen. Das wirst du sicher wissen. Vielleicht glaubt er, mich überzeugt zu haben.« »Kann ich doch etwas davon bekommen?«, fragte ich und zeigte auf das Glas mit dem Likör. Es war fast leer. Der Gefolgschaftsführer nickte, stand auf, holte die Flasche und ein weiteres Glas und schenkte uns ein. Dann ließ er die Flasche auf dem Tisch stehen. »Sie haben Ihre Prinzipien«, sagte ich und hob das Glas. »Ich habe meine.« Ich trank. Das Gebräu schmeckte nach Kirschen und Zucker. Ich stellte das Glas ab. »Kann ich jetzt meinen Beurlaubungsschein haben?« Mein Gegenüber lachte und wiegte den Kopf. Dann lachte er noch einmal. »Schade um dich«, sagte er. Er seufzte. Dann unterschrieb er einen Zettel, der, wie ich jetzt erst sah, die ganze Zeit vor ihm gelegen hatte. Er reichte ihn mir. »Reisende soll man nicht aufhalten«, sagte er. »Schade, dass du uns nicht überleben wirst.« Den schicksalhaften Schein in der Hand verließ ich den Raum. Bevor ich die Tür schloss, schaute ich mich noch einmal um. Der Gefolgschaftsführer trank und sah ins Leere. In seinem Gesicht hätte ein Kriegsschiff versinken können, krachend und splitternd.
Ja, der Gefolgschaftsführer sagt, es ist weiser, mit der Zeit zu gehen. Und Harro hingegen geht nicht mit dieser Zeit, ja, sondern geht seinen eigenen Weg. Das war so eine Szene der Entscheidung, wo er wirklich sagt, ich mache auch gar nicht mehr mit, ich tue gar nicht so, als ob ich mitmache, sondern ganz offen sage ich das, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Diese endgültige Weichenstellung, da würde ich gerne gleich nochmal zu kommen und zuerst nochmal über diese Szene, die vorherige Szene sprechen, nämlich mit der Glosse, die für mich als Lesende war wie in so einem Film. Also ich habe das gelesen und das Gefühl gehabt, eigentlich läuft das wie so ein Film vor mir ab und ich sehe, wie die Meuten da durch die Gegend fahren und in den Schaukästen diesen Zettel, den Harro ja geschrieben hat, aufhängen. Und das fand ich irgendwie interessant, dass dein Buch so geschrieben ist in Teilen wie in so einem Film, wie ein Film, wie ein Drehbuch. Ja. Hat deine Arbeit mit Filmen dich dazu inspiriert, das Buch so zu schreiben?
Naja, das, die Frage würde ja jetzt ein riesiges Maß an Selbstreflexion voraussetzen, was ich nicht unbedingt vielleicht in dem Maße habe, aber ich denke schon. Also es ist ja mein erstes Buch. Man könnte vielleicht sagen, es ist eventuell eine relativ moderne Art zu schreiben. Ich habe tatsächlich mir aber die Dinge, die ich schreibe, wirklich alle genauso vorgestellt und mir wirklich ganz genau auch überlegt, wie schreibe ich es denn jetzt am besten, so dass halt auch möglichst alle Personen, die ich sogar auch nicht kenne, schlimmerweise oder auch, ja, also wie auch immer, ne? Also einfach, dass es eine Art Hülle ist, die erstmal so da ist, wo aber jeder, der das liest, irgendwie da so seinen eigenen Kopf auch reintun kann, dass aber trotzdem am Ende irgendwie das zu sehen ist vor eben diesen Augen, die du beschreibst, wie ich es halt so ungefähr beabsichtigt habe. So, ich habe mir da schon viel Mühe gegeben, weil ich gern wollte, dass es eben spannend ist, sage ich mal. Also ich habe das Buch nicht geschrieben mit der Prämisse, das wird dann ein Jugendbuch sein. Also das muss ich auch dazu sagen. Es läuft ja gewissermaßen unter dieser Sparte Jugendbuch. Für mich ist das also völlig zweitrangig. Es ist, also das ist eher so was Buchmarktmäßiges, dass halt der Verlag gern eine Sparte nennen möchte, wo das halt reingeht. Das ist völlig in Ordnung für mich. Nur ich finde, das ist halt ein Buch für alle. Vielleicht ist auch jedes Jugendbuch für alle. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall hatte ich natürlich mir überlegt, wahrscheinlich werden es auch viele junge Leute lesen. Und da ja eben meine Absicht war, auch von diesem von dem trockenen Geschichtsunterrichtsstoff wegzugehen. Und mein Ansatz war ja eben wirklich Geschichte erlebbar machen in Form von einer Geschichte, die auch schnell ist so und die nicht irgendwie in ewigen Dialogen sich verliert oder so, ja, also wahrscheinlich ist das, was du so als Filmartiges dann schlussendlich empfunden hast.
So habe ich mir einen Film vor, so stelle ich mir Film vor, genau.
Ja, also ich nehme es als Kompliment auf jeden Fall, danke.
Zu diesem Thema Jugendbuch oder Buch für Jugendliche würde ich gleich nochmal kommen. Ja. Zuerst vielleicht nochmal zu den Leipziger Meuten selber. Mhm. Dieser Gefolgschaftsführer in dieser Szene sagt am Ende, dass Harro es nicht überleben wird, diese Entscheidung. Wie geht es mit den Leipziger Meuten, diesen historischen Leipziger Meuten weiter?
Also es gibt eine Art Zwischenzeit zwischen 1936 und 1938, wo, ich will jetzt nicht sagen, wo sie machen konnten, was sie wollten, so ist es nicht, aber das ist die Hauptzeit eben dieser Klicken gewesen, wo wirklich extrem viel los war auf den Straßen, wo der Staat auch wirklich eben überrascht war davon, dass doch so viele Jungs und Mädchen sich solchen wilden Klicken anschließen, also aktenkundig geworden sind in dieser Zeit 1500 Jungs und Mädchen. Das heißt, 1500 Jungs und Mädchen sind mindestens einmal von der Polizei aufgegriffen worden und es wurde eine Akte angelegt dadurch über sie, mit einer entsprechenden Dunkelziffer, die nicht benannt werden kann. Und das ist, also das ist schon beachtlich, ja. Ich meine, natürlich hat Leipzig noch ein paar mehr als ein paar tausend Jugendliche gehabt zu dieser Zeit. Aber dennoch, also es ist ein beträchtlicher Prozentsatz so der Jugend gewesen. Aber umso drastischer ist dann schlussendlich die Reaktion des Staates, also abgefallen, wie bei vielen anderen Dingen auch. die sich irgendwie dagegen gestellt haben. Also ab 1938 gab es eine relativ große Verhaftungswelle. Es wurden tatsächlich Jugendschulungslager extra gebaut wegen den Leipziger Meuten, also im Umland von Leipzig, also quasi Einrichtungen hochgezogen, wo diese ganzen Jugendlichen rein sollten, um sie halt dann irgendwie ideologisch wieder auf Kurs zu bekommen oder was auch immer. Also um ideologische Brechungen ging es da, klar. Genau, es sind die in Anführungszeichen alt genug waren, sind auch in den Knast gekommen, sind auch wirklich welche in Konzentrationslager gekommen. Später, man kann sagen, es ist jetzt, ich weiß nicht genau, welcher Novembertag es war, aber ungefähr jetzt jährt sich so der erste ganz große Prozess gegen Meutenmitglieder vom Volksgerichtshof oder wie das hieß, wegen Hochverrat. Ja? Also das war der Vorwurf, weil sie sich halt einfach getroffen haben mit ihren Freunden. Das war Hochverrat.
Letztes Jahr ist dein Buch von der Jugendjury des Deutschen Buchpreises mit auf die Nominiertenliste gekommen und gelobt worden. Du machst sehr viele Lesungen in Schulen, sprichst und diskutierst sehr viel mit Jugendlichen zu deinem Buch und ausgehend von deinem Buch über Politik, Gesellschaft, Engagement. Magst du davon vielleicht ein paar Eindrücke uns berichten heute Abend?
Ja, das kann ich gern machen. Wobei ich natürlich jetzt nicht erzählen kann, dass das alles immer ganz erquicklich ist und da ganz viel irgendwie passiert und so. Also
ich bin Lehrerin, ich kenne.
Ja, also was ich sagen kann, ich hatte schon angesprochen, ich habe das Buch nicht geschrieben als Jugendbuch im Sinne von, okay, das, ne, das steht dann dort und dort und dann kann ich damit irgendwie in die Bildungseinrichtung gehen und dann rede ich mit 14- bis 17,5-Jährigen ganz viel darüber. Ich bin reingewachsen, sage ich mal. Bin sehr dankbar dafür, weil mir das riesigen Spaß macht und ich das wirklich echt immer sehr spannend finde, also aufrichtig spannend, das ist keine Floskel. Was ich immer merke, ist oft so, also bei vielen nicht immer, aber es ist oft eine Hemmung da, über die Zeit zu reden, also weil viele Jugendliche, glaube ich, echt nicht viel wissen, so. Aber das Nächste, das heißt nicht, dass sie nichts wissen wollen. So, also das merke ich auch immer. Sie sind, wenn dann so ein bisschen Eis gebrochen ist, werden sie neugieriger, fragen mehr, ja, was heißt denn das und wieso durfte man denn das nicht und warum denn überhaupt, ne? Also ich bin halt so oft auch bei 7., 8. Klässlern, die das halt noch nicht mal in der Schule hatten und wenn da jetzt im Elternhaus oder sonst wie irgendwie da auch kein Interesse da ist, ja, na klar, dann wissen die gar nichts. Also, ne, und also es ist ja mit der DDR dasselbe. Wir kommen manchmal zu dem Bogen DDR und auch warum die DDR vielleicht die Meuten hat unter den Tisch fallen lassen, kann ich auch noch zwei Sätze zu sagen gleich. Das ist ja dann das Gleiche, so wie, ah ja, dann gucke ich da immer so ein bisschen so in die Gesichter rein und frage, nee, aber dass Deutschland mal geteilt war, das wisst ihr. Dann nickt so die Hälfte so, ja, so vorsichtig. Ist das eine Fangfrage von dem Mann da vorne? Ja, nee, also, aber wie gesagt, ich will das gar nicht irgendwie jetzt ins Lächerliche ziehen. Ich finde bei meinen Gesprächen, bei meinen Lesungen an Schulen, merke ich zum größten Teil wirklich eine Offenheit für das Thema. So, also da ist, glaube ich, viel Potenzial, wenn sich Leute Mühe geben, das auch auf eine Art und Weise aufzubereiten, die irgendwie andockt. So wird ich das, glaube ich.
Also dein Buchlesen ist politische Bildung.
Ja, natürlich. Ja, gewissermaßen, ja. Also es ist ein Roman, ja. Es ist kein Geschichtsbuch. Es kann jetzt irgendwie eine umfassende Arbeit, die Bundeszentrale für politische Bildung zum Beispiel macht, nicht ersetzen, aber ergänzen zumindest, ja. Um eben auf dieser emotionalen Ebene, also das ist ja der Grund, warum es dieses Buch gibt für mich, um das eben auch wirklich fühlbar zu machen, was das vielleicht bedeutet hat, in dieser Zeit zu leben, in dieser Zeit jung gewesen zu sein und in dieser Zeit was anderes gewollt zu haben, als was halt vorgegeben war. So, genau. Und jetzt habe ich schon zweimal gesagt, ich sage es nachher, deswegen sage ich es jetzt mal. Es ist auch nur eine Vermutung, aber gerade am Anfang, als das Buch relativ frisch war, haben doch einige Leute dann mich gefragt, warum weiß denn niemand was von den Meuten? Warum hat denn die DDR und überhaupt? Und Das waren doch auch Antifaschisten, ja, so nach dem Motto, warum hat denn die DDR irgendwie die Erinnerungskultur an diese jungen Leute nicht irgendwie gepflegt oder so? Und da sage ich ganz einfach, die waren antiautoritär, die waren sich nicht in ein Korsett zwängen lassen und die haben auch gesagt, wir wollen mit der Massenorganisation des Staates, die uns vorgegeben wird, nichts zu tun haben. Und naja, jetzt irgendwie die Pionierorganisation der DDR nicht mit der Hitlerjugend vergleichen, also wirklich beileibe nicht. Aber die DDR hat ja ähnlich umfassend versucht, zumindest die Leute ideologisch auf eine Linie zu bringen. Und sowas Unangepasstes, Raudi-mäßiges, Anti-Autoritäres, wie die Meuten halt waren, es kann sein, dass es absichtlich einfach in den geschichtlichen Keller fallen lassen wurde. So, also.
Vielleicht als letztes Thema von mir, bevor wir dann die Runde öffnen und für Fragen, Anregungen, Anmerkungen von Ihrer Seite. Ich hatte ganz zu Anfang erwähnt, du bist eben in Leipzig-Konnewitz auch selber groß geworden, hast dort in den 90ern Brüche, Umwälzungen, gesellschaftliche Konflikte, Rechtsradikalismus auf der Straße selber erlebt. Magst du vielleicht erzählen, wie viel von dir selber in Harro drinsteckt, in Harro Jäger?
Schockierend viel. Aber das ist mir erst am Ende bewusst geworden. Also das war überhaupt nicht planvoll, so wie, oh, da arbeite ich irgendwie was von mir irgendwie so auf oder so. Gar überhaupt nicht. Es ist, glaube ich, normal für Leute, die schreiben, dass Dinge, die sie persönlich bewegen oder die sie erlebt haben oder wie auch immer, dass das mit einfließt in das literarische Werk. So, ich glaube, das ist ganz normal. Bei mir war es einfach tatsächlich nicht so klar am Anfang, dass das so ist. Und dann habe ich am Ende halt das Buch nochmal durchgelesen und mir gedacht, ziehe ich mich ja auch ganz schön aus hier irgendwie, so bei bestimmten Dingen, die jetzt einfach also das Zwischenmenschliche auch angehen, so und irgendwie auch den Umgang mit den Eltern und mit den mit dem Verknallten und so, ne? Das ist natürlich so 3-4 Ziegel, um bei dem Bild von vorn zu bleiben, des Hauses, das ist auch einfach von mir.
Danke erstmal für das Lesen. Und für das Gespräch bis hierhin.